Ihr Lieben, in 2 Wochen werden wir Peter Schmidt als Mitglied in unsere Gemeinde aufnehmen. Und dass das möglich ist, feiern einige von uns jetzt schon seit vielen, vielen Wochen als Wunder Gottes. Wir freuen uns, dass der Peter auch heute Morgen hier bei uns sitzen kann. Noch vor einigen Monaten war Peter nämlich dem Tod näher als dem Leben. Doch wir haben dafür gebetet, dass Jesus ihn heilt, und es ist geschehen. Jesus hat in Peters Leben eingegriffen und ihn wiederhergestellt. Wenn ich heute also über das Thema Heilung predige, dann steht mir zunächst einmal ein ganz großes Ausrufezeichen vor Augen, das den Titel trägt: Jesus hat die Kraft zu heilen. Jeder, der die Bibel auch nur annähernd ein bisschen kennt, wird immer wieder auf Aussagen wie diese stoßen. Alle wollten Jesus berühren, denn es ging heilende Kraft von ihm aus und machte sie alle gesund. Jesus hat also nicht nur gepredigt oder mit Worten beeindruckt, er hat die Kranken berührt, er hat sie geheilt, er hat das Volk von seinen Gebrechen befreit. Und diese heilende Kraft Gottes wirkt bis heute, auch in seinen Nachfolgern. Dafür hat Jesus uns ein Mandat gegeben, das folgendermaßen lautet: Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. In den ersten 3 Jahrhunderten hat sich das Christentum vor allem dadurch ausgebreitet, dass die Christen für Kranke gebetet haben und viele Heilungen durch sie geschehen sind. Das hat der Historiker Dr. Ramsay MacMullan von der Yale-Universität vor einigen Jahren in einer sehr umfassenden Untersuchung herausgearbeitet. Jesus hat wirklich die Kraft zu heilen. Und weil er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, gilt diese Zusage auch uns. Jesus ist unser Arzt. Neben diesem großen Ausrufezeichen gibt es für mich bei dem Thema Heilung aber auch ein paar Fragezeichen. Zum Beispiel: Wie geschieht Heilung? Kann man da eigentlich Dinge richtig oder falsch machen? Wie zapft man die Heilungsströme Gottes an? Kommt es darauf an, wie viel Glauben der Kranke besitzt? Das Interesse an diesen Fragen ist permanent sehr hoch, weil es trotz allen medizinischen Fortschritts immer noch unzählig viele Notfallerkrankte und Leidende gibt. Heilung und Hilfe wird deswegen nicht nur im Bereich der klassischen Medizin und Therapie gesucht. Die Offenheit für Naturheilverfahren ist in den vergangenen Jahren gewachsen, aber auch Geistheiler und Esoteriker sind gefragt. Selbst ein Abstecher in andere Religionen klingt interessant, wenn damit das Versprechen verbunden ist, dass Heilungsströme fließen. Wie also geschieht Heilung? Kann man Heilung verstehen, erlernen, vielleicht sogar darüber verfügen? Das sind ein paar der Fragen, die ich gerne geklärt hätte. Und dann gibt es noch ein drittes. Das ist ein Doppelpunkt. Ich denke dabei an die vielen Menschen, auch Christen, die mit ihrer Krankheit zu leben gelernt haben. Sie halten sich an die Zusage von Jesus: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht ist es dir viele Jahre gut gegangen in deinem Leben, aber dann kam diese unerwartete Krankheit, sie hat dich aus deinem normalen Alltag herausgeworfen. Vielleicht bist du auch schon so lange krank, dass du gar nicht mehr weißt, wie ein Leben ohne Leiden eigentlich aussieht. Du kannst dir ein Leben ohne Schmerzen kaum vorstellen. Du bist es einfach nur leid, von einem Arzt zum anderen zu laufen. Was soll das noch bringen? Ich finde das wirklich bewundernswert, wie manche von uns trotz ihrer Krankheiten und trotz ihres Leidens ihren Glauben leben. Sie sind von Jesus getragen, auch wenn sie nicht geheilt wurden. Professor Helmut Renner, einer der führenden Krebsmediziner in Deutschland und ein engagierter Christ, bringt es deswegen gut auf den Punkt, wenn er sagt: Heilung ist immer ein Gnadengeschenk. Wir können Heilung nicht machen. Darum lautet das Thema der heutigen Predigt auch: Heilung ist Gnade. Dazu schauen wir uns nun die spannende Geschichte dieses syrischen Generals Naaman noch einmal an. Als oberster Truppenführer kommandierte er viele Leute herum, aber irgendwann sagte ihm die Krankheit, wo es lang geht. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war nämlich an Aussatz erkrankt. Wer wird geheilt? Naaman hatte all das, wovon die meisten Menschen heute träumen: Erfolg, Ehre, Macht und Geld. Würde er heute leben, dann stünde er wahrscheinlich auf der Beliebtheitsskala der Politiker ganz oben. Aber keiner seiner Verehrer ahnte, dass dieser Mann in Wirklichkeit nur ein Häufchen Elend war. Er trug ein Geheimnis mit sich herum, das bei allem äußeren Glamour sein Leben überschattete. Er litt an Aussatz. Ein Künstler unserer Gemeinde, der heute Geburtstag hat, hat Naaman mit seiner Leprakrankheit sehr eindrucksvoll gestaltet. Deswegen habe ich das hier heute mal mitgebracht. Falls ihr euch schon gefragt habt, was das hier vorne ist, das ist Naaman vor seiner Heilung. Und ich denke, man sieht das ganz gut, wenn man mal ein bisschen näher nachher nach vorne kommt, wie diese Krankheit tatsächlich einen Menschen tatsächlich entstellt. Ja, und Naaman gehörte noch nicht einmal zum Volk Gottes. Er war im Sinne der Bibel kein gläubiger oder gottesfürchtiger Mann. Im Gegenteil, er hat gegen das Volk Gottes gekämpft. Aber Gott hat es trotzdem so geführt, dass ein junges jüdisches Mädchen in seinem Haushalt landet. Sie ist ein Mitbringsel aus dem Krieg. Sie wurde ihrer Familie entrissen. Doch obwohl sie all dieses Unrecht erlitten hat, hat sie Mitleid mit Naaman und wünscht sich, dass er gesund wird. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Henry Nouwen schreibt über solche Erfahrungen: Solange wir verbittert bleiben und Groll hegen wegen Dingen, von denen wir wünschten, sie wären nicht passiert, wegen Beziehungen, von denen wir wünschten, sie wären anders ausgegangen, und wegen Fehlern, von denen wir wünschten, wir hätten sie nicht gemacht, solange wir daran festhalten, liegt ein Teil unseres Inneren brach, unfähig Frucht zu bringen in dem neuen Leben, das vor uns liegt. Wir enthalten dadurch Gott einen Teil von uns vor. Diese Zwangsarbeiterin aus Israel kapselt sich nicht in ihrem Schmerz ein. Sie öffnet sich, auch Naaman und seiner Krankheit gegenüber. Und Naaman hört tatsächlich auf die Sklavin. Ein paar einfühlende und vertrauensvolle Worte und schon packt der General seine Koffer. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. »Geh doch hin«, antwortete der König, »ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben.« Da machte sich Naaman auf den Weg. Hier lässt sich auch etwas sehr Gutes über Krankheiten mal festhalten. Sie machen uns durchlässiger. Sie öffnen etwas in uns, was sonst verborgen geblieben wäre. Naaman wagt nämlich den Versuch, einen für ihn fremden Gott um Hilfe anzuflehen, weil er einfach so verzweifelt in seiner Krankheit ist. Oft kommen Menschen zu Gott oder auch zur Gemeinde, damit für sie gebetet wird. Sie glauben selber noch gar nicht daran, noch nicht. Heilung ist also nicht das Ergebnis eines anständigen oder heiligen Lebens. Wir können sie uns nicht durch unser Frommsein verdienen. Heilung ist vielmehr ein Ausdruck der menschenliebenden und suchenden Gnade Gottes. Auch zu Jesus kamen viele Menschen, um geheilt zu werden. Die meisten davon waren weder gottesfürchtig noch tiefgläubig. Jesus heilte zum Beispiel 10 Aussätzige und die Bibel beschreibt, dass nur ein einziger zurückkam und zum lebendigen Glauben an Jesus fand. Einmal heilte Jesus sogar ein Mädchen, das noch nicht mal zum Volk der Juden gehörte. Ihre syrophönizische Mutter bat Jesus so inständig um Heilung, dass ihr Flehen schließlich erhört wurde. Bis heute lässt sich Ähnliches überall auf der Welt finden. Gott schenkt Menschen Heilung aus purer Gnade. Tausende Muslime haben Heilung im Namen Jesu empfangen, sind aber nicht zum Glauben an ihn gekommen, noch nicht. Vor einigen Jahren kam ein muslimischer Vater mit seiner Tochter zu einem Kollegen von mir und bat, dass dieser doch für das Kind beten möge. Der Vater meinte, dass ihre eigenen Gebete nicht geholfen hätten. Nun wollte er es mal mit dem christlichen Gott ausprobieren. Das Mädchen litt an einer Augenkrankheit und konnte kaum noch sehen. Mein Kollege willigte ein und bat Jesus, dieses Kind anzurühren und seine Kraft an ihr zu offenbaren. Sofort wurden ihre Augen angerührt und sie konnte ganz klar sehen. Der Vater staunte nicht schlecht, dass der Gott der Christen sowas tun kann, und er lobte Gott dafür. So wirkt Gott häufig Heilung bei Menschen, die ihn noch nicht kennen, damit sie lernen, ihm zu vertrauen. Auch Peter wird uns, denke ich, in 2 Wochen davon erzählen, wie stark dieses Heilungserlebnis ihn verändert hat. Heilung ist ein ganz großes Geschenk Gottes. Sie funktioniert nicht nach unseren Maßstäben und unserer Vernunft, sonst würde auch Reinhard sicher noch leben. Reinhard war mein Jungscharleiter. Durch ihn habe ich zum ersten Mal etwas von Jesus gehört. Er hat mich geprägt und ging etliche Jahre vor mir zum Studium nach Eversbach. Er führte ein wunderbares Leben in der Nachfolge Jesu. Er diente der Gemeinde in Kassel jahrzehntelang als Pastor. Doch vor 2 Jahren erkrankte er an Krebs. Er glaubte ganz fest an Jesus. Seine Frau, seine Freunde und seine Gemeinde glaubten auch. Und dennoch, Gott hat ihn nicht geheilt. Er ist gestorben. Das war nicht gerecht und ich verstehe Gott an dieser Stelle nicht, aber ich lerne, dass Heilung immer Gnade ist. Unser Glaube ist zwar förderlich für die Heilung, aber er ist nicht entscheidend. Auch hier in unserer Geschichte wirkt der Glaube. Das jüdische Mädchen ist davon überzeugt, dass Gott Naaman heilen kann. Der Prophet Elisa hat von Gott sogar die Gabe der Heilung bekommen. Und selbst die Diener von Naaman zeigen eine Art Glauben in Gottes Befehl. Darum möchte ich es einmal vorsichtig so formulieren: Der Glaube ist ein Faktor, der bei der Heilung eine Rolle spielt. Aber er ist lange nicht der einzige Faktor, der über Heilung oder Nichtheilung entscheidet. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass in dem ganzen Heilungsgeschehen ganz viele Faktoren zusammenwirken. Der Mensch wird von Gott immer als eine Einheit von Geist und Seele und Leib gesehen. So kann im Umkehrschluss auch mal eine Sünde zu einer Erkrankung führen, aber nicht hinter jeder Krankheit steckt eine Sünde, die wir begangen haben. Gehasi, der Diener Elisas, sagte sich: Mein Herr lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hol das nach. Aber Elisa entgegnete ihm: Dies ist nicht der Augenblick, Geld und Festkleider anzunehmen und sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut vom Aussatz so weiß wie Schnee. Elisa hatte dem reichen Syrer unmissverständlich klargemacht, dass seine Heilung ein Geschenk Gottes war. Er nahm deswegen auch keine Dankgeschenke an. Doch Gehasi log und betrog, um an die Geschenke heranzukommen. Dafür wurde er mit dem Aussatz bestraft. Wie gesagt, auch hier gilt, dass nicht jede Erkrankung auf eine bestimmte Sünde zurückzuführen ist. Aber manchmal werden Menschen kränker und nie gesund, weil sie an bestimmten Sünden festhalten. Wenn Bitterkeit und Stolz in dir wohnen, bist du nicht für eine gottgewirkte Heilung empfänglich. Wenn du anderen Menschen nicht vergeben kannst, wirst du Heilung nur schwerlich erfahren. Wer also wird geheilt? Nicht der Sünder, nicht der Heilige, sondern der Naaman. In unserer Sprache übersetzt bedeutet der Name der Geliebte. Heilung ist ein besonderes Zeichen von Gottes Liebe für dich. Sie ist ein Geschenk an dich. Du darfst ihn darum bitten, du kannst all dein Vertrauen darauf setzen, aber bitte fordere deine Heilung nicht ein, denn Heilung ist Gnade. Halt dich doch vielmehr daran fest, dass auch du ein geliebtes Kind Gottes bist, und dass Gott weiß, was das Beste für dich ist. 5. Wer ist fähig zu heilen? Für das junge jüdische Mädchen in unserer Geschichte ist das ganz klar. Der Mann Gottes, der Prophet Elisa, der kann heilen. Der jüdische König jedoch ist geradezu empört darüber, dass von ihm eine Heilung erwartet wird. Naaman überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß: Ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien sucht nur einen Vorwand, um mit mir zu streiten. König Joram weiß, dass Heilung nicht in der Macht von Menschen steht. Darum kann er nicht anders, als in dem Brief eine Kriegserklärung zu sehen. Der Prophet Elisa ist mit dieser Einschätzung allerdings nicht einverstanden. Er weiß, dass Gott auch Menschen gebrauchen kann, um durch sie seine Heilungskraft wirksam werden zu lassen. Aber Elisa ist dabei auch eher zurückhaltend. Er vermeidet den Kontakt mit Naaman. Er tritt noch nicht einmal in Erscheinung. Er gibt nur weiter, was er von Gott gehört hat. Als Elisa davon hörte, ließ er dem König sagen: Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahr an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Keine persönliche, ehrenvolle Begrüßung, kein würdevoller Empfang, keine die Sinne berauschende Zeremonie, keine respektvolle Verbeugung vor dem dekorierten General, kein Austausch von Geschenken, keine Chefarztbehandlung. Es erscheint nur ein Bote mit dem taktlosen Befehl, ausgerechnet in dem lächerlichen Fluss Jordan 7-mal unterzutauchen und sich zu waschen. Das ist wirklich der Gipfel aller Peinlichkeit. Der verletzte Stolz lässt nur noch einen zornerfüllten Befehl zu: Kehrt Marsch. Die Bibel berichtet, Naaman wandte sich und zog weg im Grimm. Der religiöse Mensch ist bereit, Unsummen für seine Heilung zu bezahlen. Er nimmt körperliche Qualen und Bußübungen bis zum Umfallen auf sich. Aber der schlichte, deutliche Befehl, Jesus um Heilung zu bitten, klingt vielen zu lächerlich. Für sich beten zu lassen, ist für viele der wirklich allerletzte Strohhalm. Dabei legt uns Jakobus das Krankengebet so sehr ans Herz. Er schreibt: Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Heilung kommt wirklich allein von Gott. Aber Gott gebraucht manchmal Menschen, um Kranken Heilung zuzusprechen. Hier sind es die Ältesten der Gemeinde, in unserer Geschichte ist es Elisa. Und dann gibt es auch noch weitere Leute, denen der Geist Gottes die Gabe der Heilung schenkt. Wenn sie für andere um Heilung beten, tut der Geist Gottes oft ganz erstaunliche Dinge. Sie haben die Heilungskraft auch nicht aus sich heraus. Sie sind keine Heiler. Es ist der Heiland selbst, der durch die Gabe der Heilung und durch die Ältesten hindurch wirkt. Daher kennt das Neue Testament bei aller Wertschätzung für den Heilungsauftrag der Gemeinde keine Heiler. Es gibt Lehrer in der Bibel, es gibt Apostel, es gibt Hirten, Evangelisten und Propheten, aber es gibt keine Heiler. Leider gibt es in diesem Bereich viele schwarze Schafe. Sie heilen, um Profit und Ehre zu erwerben. Manchmal rufen sie dazu sogar dämonische Mächte auf. Sie tun das in guter Absicht, doch die Geister, die sie rufen, belasten die Geheilten, denn die weiße Magie schadet genauso wie die schwarze Magie. Wenn es also nicht eindeutig um die Ehre Gottes geht und um seine heilende Kraft, dann nimm eine solche Hilfe besser nicht in Anspruch. Und wie sieht es mit der Heilungskunst von Ärzten aus? Ich glaube, dass viele wunderbare und Gott wohlgefällige Heilungen auch durch die Kunst der Mediziner geschehen, denn Gott hat uns diesen Berufsstand geschenkt. Ein Mediziner und ein Apotheker nutzen sozusagen die Kenntnis über die Gesetzmäßigkeiten, die Gott in die Natur und in das Leben hineingelegt hat. Insofern sind Ärzte und Apotheker Mitarbeiter in Gottes guter Schöpfung, auch dann, wenn sie sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind. Ich musste etwas schmunzeln, als eine ältere Frau mir vor einigen Jahren Folgendes erzählte. Sie war schwer krank gewesen und hatte ärztliche Hilfe gesucht. Nach mehreren ärztlichen Behandlungen konnte ihr geholfen werden und sie wurde wirklich wieder gesund und fit. Aber als sie gesund war, ließ sie sich trotzdem noch einmal einen Termin bei ihrem Arzt geben. Der Arzt begann: Sie sind doch wieder gesund. Was wollen Sie denn heute noch bei mir? Die Frau lächelte ihn an und sagte: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Mühe und Ihre Hilfe. Aber das ist doch selbstverständlich, betonte der Arzt, der dennoch dieses Lob gar nicht so ungern hörte. Aber fuhr die Frau fort: Ich möchte Ihnen auch eine Frage stellen. Haben Sie sich denn auch schon mal bei dem bedankt, der Ihnen Einblick in die medizinische Kunst gegeben hat? Etwas verdutzt schaute der Arzt seine Patientin an. Bei wem meinen Sie denn? Nun, bei Gott, sagte die ältere Dame, denn alle Heilung kommt doch von ihm. Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Ärzte genau dieser Frage stellen, denn sie sollen Gottes Handlanger und Mitarbeiter sein. Etwas von dieser Erkenntnis wird uns auch in dem apokryphen alttestamentlichen Buch Jesus Sirach wiedergegeben. Dort lesen wir: Gib dem Arzt die gebührende Ehre, denn du brauchst ihn. Und der Herr hat seinen Berufsstand eingesetzt. Gott, der Höchste, gibt dem Arzt das Wissen. Der Herr bringt die Heilmittel aus der Erde hervor. Ein vernünftiger Mensch wird deshalb nicht zögern, sie zu gebrauchen. Gott hat den Menschen das Wissen um diese Heilmittel gegeben, damit sie ihn für seine Wunder preisen. Durch sie heilt er die Menschen und lindert ihre Schmerzen. Der Apotheker bereitet eine Mischung daraus. Ja, Gottes Schaffen ist nicht zu Ende. Von ihm kommen Gesundheit und Wohlbefinden für die Menschen auf der ganzen Erde. Mein Sohn, wenn du krank wirst, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Bete zum Herrn, er wird dich wieder gesund machen. Diese Weisheit gefällt mir deshalb so gut, weil ihr nicht alternativ gedacht wird. Sie sieht den Wert und die Kompetenz der Ärzte und Apotheker auf der einen Seite, aber sie sieht auch die Kompetenz der Beter. Jesus hat darum seinen Nachfolgern ausdrücklich aufgetragen, für Kranke zu beten. Insofern liegt auch bei der Gemeinde Jesu eine Heilungskompetenz. Dabei kommt die heilende Kraft, wie gesagt, nicht aus uns, sie kommt von Gott. Aber die heilende Kraft will durch uns fließen. Sie ist nicht in uns angelegt. Wir können nicht über sie verfügen, aber Gott schenkt es, dass Menschen auch durch uns gesund werden. Sechstens, mit welcher Methodik geschieht Heilung? Bei Naaman scheint die Demut eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Seine Heilung beginnt damit, dass er dem Wort einer Sklavin vertrauen muss. Dann wird er nicht von Elisa persönlich, sondern nur von seinem Diener empfangen. Schließlich will Naaman zornig abreisen, als ihm seine Knechte eine intelligente Frage stellen. Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, stieg zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Naaman stieg hinab. Mit diesem kurzen Satz beschreibt die Bibel einen inneren Kampf, den man auch mit vielen Worten nicht erklären kann. Aber dieser Entschluss, den Worten Elisas zu folgen, ist der erste und entscheidende Schritt zu Naamans Reinigung. Er stieg hinab, zuerst von seinem hohen Ross, dann hinunter zum Ufer des Jordans. Dort legt er alle Zeichen seiner Würde und seines Selbstwertes ab. Im Untergewand kann er nicht länger die Hässlichkeit seines Aussatzes verbergen. Er sieht sich und lässt auch andere sehen, wie es wirklich um ihn steht. Die Zeichen seiner Krankheit sind für alle erschütternd sichtbar. Und dann kommt das Letzte hinab in die Fluten des Jordans. Sicher von 1000 Zweifeln geplagt, taucht er wie bei einer Taufe unter. Und als er beim 6. Untertauchen die Heilung weder spürt noch sieht, ist er wahrscheinlich ziemlich verzweifelt. Es ist schon eigenartig, was dem kranken nahen Mann hier alles zugemutet wird. Der Jordan mag ja recht gutes Wasser haben, aber wahrscheinlich war Naaman zu Recht von der Wasserqualität der syrischen Flüsse auch überzeugt. Nein, der Jordan hat kein heilendes Wasser. Dass Naaman 7-mal untertauchen soll, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott dieses Wasser in dem Moment gebrauchen will. Denn die Zahl 7 ist eine Zahl, die immer wieder mit dem göttlichen Handeln in Verbindung gebracht wird. Aber eigenartig bleibt die ganze Szene. Doch das Wort Gottes gilt. Und nach dem 7. Untertauchen lesen wir, da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Keine Blitze zuckten, kein Donner hallte von den Bergen, das Wasser des Jordans färbte sich nicht rot oder gelb, er floss einfach weiter dahin. Aber aus dem Wasser stieg ein Mann, der von Neuem geboren war. Naaman hatte dem Wort des Propheten vertraut und die Verheißung hatte sich erfüllt. Er war rein und er war zum Glauben gekommen. Zuerst verlor Naaman seine Geduld, dann verlor er seinen Stolz und dann verlor er auch seinen Aussatz. Wir könnten nun meinen, nichts wie hin. Ab in den Jordan und zwar 7-mal. Das ist der göttliche Weg, wie man gesund wird. Aber ich hoffe, wir haben inzwischen gemerkt, dass man das nicht so einfach kopieren und übernehmen kann. Das ist keine Heilungsmethode hier. Immer wieder hat es Versuche gegeben, irgendeine Methodik im göttlichen Heilshandeln herauszufinden. Es gibt Versuche, alles zu systematisieren, zu erfassen und zu erklären. Aber jede Heilung hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit und Dynamik. Deswegen wollen wir Zurückhaltung hier nehmen. Achten wir auf das Zeugnis des Neuen Testaments von den Heilungen, die Jesus getan hat. Einmal berührt er Menschen, ein anderes Mal rühren Menschen ihn an. Manchmal reicht es auch nur, sein Gewand anzufassen. Einmal spricht er nur ein Machtwort. Es geschieht eine Fernheilung. Ein anderes Mal legt Jesus Menschen heilend die Hände auf. Einmal sind es heilende Prozesse, die in Gang kommen, die Leute werden gar nicht sofort gesund, und wieder ein anderes Mal heilt Jesus Menschen spontan und schnell. Dann sind es ganze Gruppen, die Heilung erfahren, und ein anderes Mal nimmt Jesus weite Wege auf sich, um zu einem kranken und hilfesuchenden Menschen zu kommen. Wir finden in der Bibel also eine große Bandbreite, die sich auch im Zeugnis und in den Heilungen fortsetzt, die uns von den Aposteln berichtet werden. Auch hier gibt es sonderbare Beispiele. Da fällt zum Beispiel der Schatten des Petrus auf kranke Menschen und sie werden dadurch gesund. Andere greifen sich die Schweißtücher von Paulus, halten sie an sich und werden geheilt. Gott legt sich wirklich nicht auf irgendeine Methodik fest. Offensichtlich gebraucht Gott manchmal sehr eigentümliche Wege, um Menschen mit Heilung zu beschenken. Denn Heilung ist Gnade. Kommen wir zu siebtens und letztens. Wie sollen wir denn heute als Gemeinde jetzt diesen Heilungsauftrag wahrnehmen? Wir tun es hier in diesem Gottesdienst in einer ganz schlichten Weise. Wir glauben an Gott und wir vertrauen Jesus, dass er die Macht hat, Menschen zu heilen. Wir sind bereit, mit jedem zu beten, der bei diesem Gott Hilfe sucht. Wir selber wissen, dass wir es nicht in der Hand haben, aber wir beten, dass Gott, wenn er möchte, Heilung schenkt. Als Zeichen, dass wir mit der Gegenwart Gottes rechnen, salben wir jeden, der Hilfe braucht und der das möchte, mit Öl. Wir beten darum, dass Gott dieses Öl gebraucht, um seine Zuwendung und Nähe in uns fühlbar werden zu lassen. Dazu wird ein Tropfen Öl genommen und ein Kreuzzeichen auf die Hand oder auf die Stirn gezeichnet. Es sagt uns, dass Gott mit seiner Kraft hier ist. Während der folgenden Lobpreiszeit kannst du dort hinten an den Tisch bei dem Notausgang kommen und dich mit Öl segnen lassen, wenn du das möchtest. Wir glauben, dass unser Gebet nicht alternativ zu den medizinischen Bemühungen von Ärzten und Therapeuten steht. Aber eines glauben und wünschen wir uns, dass jeder hier erfährt, welche wunderbare, liebende und heilende Kraft Gott uns in Jesus Christus, seinem Sohn, geschenkt hat. Er sieht dich auch jetzt und hier. Und ich bete, dass Gott dich anrührt, wenn du so wie naher Mann um Hilfe und Heilung bittest. Und dann kannst du gemeinsam mit dem Propheten Jeremia bekennen: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Amen.